SRF3 Input. Podcast.
Den anderen ein Lied vorsingen oder vor lauter schlauer Menschen einen Vortrag halten. Schon nur die Vorstellung treibt vielen von uns der Schweiß unter die Achseln. Und das, obwohl wir es insgeheim grossartig fänden, etwas zum Besten zu geben. Als wir davor zurückschrecken, liegt daran, dass wir Hemmungen haben. Warum eigentlich? Das werden wir in der nächsten Stunde herausfinden. Woher kommen die unangenehmen Gefühle? Warum haben kleine Kinder viel weniger? Und warum sind bei vielen von uns die Hemmungen so stark, dass man sich in einem Gefängnis von der Angst einschließt? Inputs über gesunde Widerstände und krankhafte Angst. Am Mikrofon Caroline Türkauf.
In der Schule bin ich teilweise fast aus den Socken gekippt, wenn ich etwas vortragen musste, weil ich so nervös war, dass dann irgendwie ein Blutkreislauf nicht mitgemacht hat, dass ich bin wirklich einmal fast ohnmächtig geworden.
Wenn du mit der Frau ein Date hast, dann weisst du nie, wen kann ich jetzt zugreifen, wen kann ich sie schnappen und wen nicht. Ich meine, du bist halt ein bisschen vorsichtig, ist ein bisschen hemmiger teilweise, oder?
Hemmungen sind typischerweise Ängste, die mich davon abhalten, Dinge zu tun, die ich eigentlich gerne tun möchte. Es gibt eine Bandbreite, manche Hemmungen sind durchaus sinnvoll, aber sie können auch so stark werden, dass sie uns einengen, im Extremfall quasi gefangen nehmen und dann sitzt man in einem Gefängnis der Angst.
Ich konnte mich selber gar nicht akzeptieren. Hatte immer Angst, die anderen würden mich auslachen. Das war große Angst bei mir, große Hemmung.
Sie werden es immer erleben, dass niemand gerne über irgendwelche psychischen Auffälligkeiten spricht im Vergleich zu irgendeiner körperlichen Erkrankung. Ein Kind, das Diabetes hat, da wird die Mutter drüber erzählen, aber ein Kind, das irgendwie massive Ängste hat, das wird man schon weniger gerne erzählen. Und das ist eigentlich in der Gesellschaft nicht sehr toleriert.
Input. Hemmungen, die Gefühle kommen beschrieben als Widerstand. Die Widerstände führen dazu, dass wir Sachen nicht machen, die wir eigentlich gerne machen würden. Dazu führen die Widerstände auch dazu, dass wir Sachen schlechter machen, als man sie eigentlich machen könnte, wenn man eben keine Hemmungen hat. Wegen der Hemmungen hält man zum Beispiel einen Vortrag so schlecht, dass man danach beschließt, sicher kein zweites Mal freiwillig einen Vortrag zu halten. Kennen eigentlich alle Menschen das unangenehme Gefühl, als man sich vor Sachen drückt oder zum Beispiel während einem Vortrag vor lauter Hemmungen kaum ein Wort über die Lippen bringt? Wir machen die Probe aufs Exempel in der Basler Innerstadt.
Ja, an gewissen Orten habe ich schon Hemmungen.
Hemmungen? Ja, gut, gewisse Hemmungen hat jeder, oder?
Ich denke, es hat jeder Mensch Hemmungen.
Jeder Mensch hat Hemmungen. Die Annahme von einer 12-jährigen Schülerin könnte der Psychologe Jürgen Margraf, der sich intensiv mit dem Phänomen Hemmungen auseinandersetzt und auch Leute behandelt, die unter starken Hemmungen leiden, fast hundertprozentig unterschreiben. Hemmungen zu haben, sei etwas Grundmenschliches, sagt er. Jeder gesunde Mensch hat Hemmungen.
Alle Menschen haben mehr oder minder starke Hemmungen. Es gibt eine philosophische Debatte darum, ob es kleine, spezielle Gruppen von Menschen gibt, denen Dinge abgehen, die eigentlich alle anderen haben. Das diskutiert man bei sogenannten Soziopathen etwa. Der gesunde Mensch braucht auch Hemmungen zum Leben. Aber die Hemmungen dürfen eben nicht übertrieben sein und sie dürfen nicht die Herrschaft im Haus übernehmen.
Sie haben gesagt, ein gesunder, Anführungszeichen, Mensch braucht die Hemmungen. Von was braucht er oder sie denn die Hemmungen?
Um zum Beispiel nicht jedem Impuls nachzugeben. Gutes Beispiel dürften Aggressionen sein. Der Mensch hat auch eine Menge Aggressionen. Aggressionen sind auch nicht per se böse oder schlecht, aber wenn ich alle aggressiven Impulse, so wie ich sie habe, immer gleich umsetzen würde, dann würden ziemlich schlimme Dinge rauskommen und da können Hemmungen helfen. Hemmungen können dann noch sinnvoll sein, sich vor übermäßig impulsivem Verhalten zu bewahren. Das ist insbesondere in der Jugend wichtig. Bei Risikoverhalten natürlich, klar, auch das ist bei Jugendlichen besonders wichtig. Und generell, denke ich, brauchen alle selbstgesteuerten Systeme sowohl Annäherung wie auch wieder Vermeidung. Und man kann Hemmung eigentlich sehr gut mit Vermeidung auch in Verbindung bringen.
Ohne Hemmungen würde man also als Egoist durchs Leben blochen und dabei andere und auch sich selber gefährden. Hemmungen sind also, solange sie nicht übermässig stark sind und einen blockieren, wichtige Leitplanken für eine sichere Fahrt durch einen Lebensdschungel. Man muss sie verstehen, wie die Bremsen, die genauso zum Autofahren gehören, wie zum Beispiel das Gaspedal. Die Bandbreite von unseren Hemmungen ist gross. Man kann vor Tieren, der Natur oder auch Maschinen Hemmungen haben. Weil wir als Menschen aber soziale Wesen sind, sind die sozialen Hemmungen für uns Menschen die wichtigsten. Soziale Hemmungen sind die, die auftreten, wenn andere Menschen um uns herum sind. Weil wir Menschen immer von anderen Menschen abhängig sind, sind es dann auch die anderen Menschen, die am meisten für unsere Hemmungen sorgen. Aber nicht alle Menschen haben in den gleichen Situationen Hemmungen. Auf der Strasse hat uns zum Beispiel die junge Pianistin hier anvertraut, dass sie absolut keine Hemmungen hat, vor Hunderten von Augenpaaren ein Konzert zu geben. Wenn sie aber etwas Persönliches preisgeben muss, dann sind sie häufig gehemmt.
Ja, wenn man sich irgendwie öffnen muss vor den Menschen, das ist egal wo. Es einfach eine persönliche Frage kommt und man ist unsicher zum Beispiel, man schämt sich für das, was man sagt. Ich werde rot, ja. Ja, es ist einfach peinlich, aber man muss einfach cool bleiben und weiterreden und dann geht es langsam weg. Aber es ist natürlich am Anfang ist das peinlich. Zum Glück gibt es keinen Spiegel vor mir, dann würde man wahrscheinlich davonrennen. Aber wenn man sich nicht sieht, dann geht's weiter. Ja, einfach weitermachen in der Situation, wo wir Hemmungen haben.
Weiterreden, weitermachen. Auch wenn man im ersten Moment am allerliebsten würde im Erdboden versinken und sich an den Kopf lenkt, als man schon wieder in so einer peinlichen Situation gelandet ist. Nur das Weiterreden, das Weitermachen klingt nicht allen. 10% von uns halten die peinlichen Situationen und die Angst vor den anderen nicht akzeptiert zu werden nicht aus. Sie haben so grosse Angst, dass sie von ihren Mitmenschen abgelehnt werden können, als sie sich darum gar nicht erst in solche Situationen hineinmanövrieren. Die Menschen leiden an überzogenen Hemmungen, an der sogenannten sozialen Angst. Die Menschen ziehen sich immer mehr zurück, sind am Ende allein, leiden seelische Höllenqualen, wenn sie sich umbringen. Jeder Zehnte von uns erlebt das im Laufe von seinem Leben. Tendenz steigend. Der Psychologe Jürgen Margraf.
Es gibt tatsächlich Hinweise auf soziale Faktoren, die damit direkt zusammenhängen. Nicht so verblüffend ist, dass Bedrohungen, wahrgenommene Bedrohungen damit zusammenhängen. Auch ökonomische Faktoren spielen eine gewisse Rolle. Arbeitslosigkeit oder die Perspektive lebenslanger Sicherheit beim Arbeitsplatz. Aber die sind trotzdem noch nicht der entscheidende Faktor. Es gibt einen anderen Faktor, der wichtiger ist und der auch noch wichtig ist, wenn ich diese ersten beiden kontrolliere, statistisch kontrolliere. Und das nennt man soziale Verbundenheit. Wir binden uns weniger, wenn wir uns binden, tun wir es später. Dann haben wir seltener Kinder und wenn wir sie haben, gibt es trotzdem noch mehr Scheidungen. Das bedeutet, wir leben in einer Zeit der Vereinzelung. Der wichtigste Schutzfaktor, den wir haben, nämlich die engen, stabilen sozialen Beziehungen zu Menschen, die uns nahestehen, die sind immer weniger geworden. Und das bewirkt wahrscheinlich eine Zunahme der Angst.
Über die Angst vor dem Mikrofon reden mag praktisch niemand. Einer, der sich traut, das Gefühl zu beschreiben, das so viele von uns kennen, ist der heute 54-jährige Frank. Riesige Hemmungen, starke Ängste haben ihn 40 Jahre lang im Griff gehabt. Mit Hilfe vom Alkohol hat er versucht, in eine Bar zu kommen, ein normales Leben mit Frau, Kindern und Job zu feiern. Wir reden mit ihm, hören ihm zu, wenn er sich zurückerinnert an seine Kindheit.
Ich konnte mich selber gar nicht akzeptieren. Das ist ein ganz großer Widerstand gewesen und da hatte ich Angst davor. Du bist der Frank, ja, und du bist so. Du bist relativ schüchtern, das habe ich gewusst. Also ich war auch in der Schule schon recht zurückhaltend und hatte immer Angst, die anderen würden mich auslachen. Das war große Angst bei mir, große Hemmung, kann man vielleicht auch sagen.
Warum haben Sie gedacht, ist das so, dass die anderen, sie, weil sie Frank sind, quasi könnten ablehnen? Wie ist das gekommen?
Wie ist das gekommen? Ich habe mir schon viel Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, das liegt schon in der frühen Kindheit. Ich möchte jetzt nicht über mein Elternhaus lästern oder herziehen. Ich denke, wir sind in recht, ja, ich möchte auch sagen, ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Das war nicht immer vom Nachteil. Wir haben auch Schönes erlebt. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen Vergleich ziehe mit meinen Kindern, habe ich doch mehr eine Kindheit erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ja, so nicht, ich bekomme zu essen und ich bekomme auch einen Teil Zuwendung, aber nicht so akzeptiert zu sein. Und eher hatte ich das Gefühl, es wurde viel auf mich abgewälzt. Ja.
Wenn Sie beschreiben, eben so die Widerstände, die Sie gespürt haben, oder wenn ich Sie richtig verstanden, dass Sie sich selber wie auch
nicht haben können annehmen, dann in dem Moment haben sie dann gewisse Sachen nicht mehr gemacht, die dann andere Kollegen, Kolleginnen gemacht haben in diesem Alter.
Also ich mag mich vor allen Dingen sehr an die Pubertät, ich sage jetzt mal so ab 10, 11, 12 Jahren, an die Zeit kann ich mich erinnern. Ich habe probiert, dann Studien einzustudieren vor dem Spiegel, dass ich dann ja auch mich so gebe, wie das die anderen gern hätten und nicht so, wie ich bin. Ich habe mir das an Musikbands damals und Schauspielern abgeschaut und habe da mir so ein bisschen einen zweiten Frank aufgebaut, so eine Scheinwelt, wo ich dann sein wollte wie jemand anders, den ich jetzt als Idol empfunden habe. Das habe ich auch gemacht, weil ich eben nicht so sein konnte. Ich bin auch relativ fest gewesen, also dick gewesen. Ich hatte schlechte Zähne, und da mag ich mich gut dran erinnern. Ich hatte Hemmungen zu lachen, also den Mund aufzumachen und meine schlechten Zähne zu zeigen. Das hat alles so, Kleinigkeiten haben dazu beigetragen, dass ich sag jetzt einmal, so kein Selbstwertgefühl hatte.
Wie ist denn das nachher weitergegangen?
Ich habe sehr lang mit Freunden gespielt. Wir haben Soldat, Indianer und so gespielt. Und dort, durch meine Fantasie, durch meine Ideen, haben die Kollegen auch gefunden, nee, der Frank ist ein toller Anführer, der kann so schön. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich habe dann auch so in dieser Indianerwelt gelebt. Und irgendwann haben sich diese Freunde natürlich gesagt, ja komm, also wir sind jetzt so alt, wir haben ganz andere Interessen. Die haben sich dann gesagt, ja, wir müssen für die Schule lernen oder müssen schauen, was möchte ich hier mal werden, möchten Berufsziele irgendwie anschauen. Und ich bin teilweise noch weiter da drin geblieben. Und dann habe ich einen anderen Weg gesucht, was kein Weg war, also es war eine andere Möglichkeit für mich und ich bin dann in diesem frühen Alter eigentlich schon recht zum Alkohol gekommen, ja. Also mit 13.
Also als klassisches Mittel zum weniger kämpft sie eigentlich?
Ganz genau. Ich habe vorher schon gemerkt, wenn ich mal einen Schluck Bier bekommen habe, das war aber unser Standardgetränk zu Hause, Bier, dass denn, wenn ich etwas getrunken habe, fühle ich mich locker und bin gelassener. Und ich habe dann auch zu anderen Alkoholikern gegriffen. Und dadurch, dass ich dieses gemacht habe, gerade dieses Trinken von Alkohol, habe ich auch wieder eine gewisse Anerkennung erhascht. Ja. Also das war ein Teufelskreis für mich. Ich konnte nicht so sein, wie ich sein wollte. Und das wollte ich ändern. Und das ging. Es ging nur mit irgendwelchen Mittelchen.
Seine starken Hemmungen versuchen, mit irgendwelchen Mitteln, vor allem aber um Alkohol zu bezwingen, das hat lang funktioniert.
Es hat lange funktioniert. Es hat zu lange funktioniert, möchte ich jetzt sagen. Bis dann natürlich der Punkt gekommen ist, wo ich gemerkt habe, ja halt, es geht nicht mehr ohne.
Jetzt sind Sachen gegeben, die dann trotzdem nicht funktioniert haben.
Ganz bestimmt hat es Sachen gegeben, die nicht funktioniert haben. Ich habe Frauen gegenüber immer eine große Hemmung gehabt, auch mit Alkohol oder dann vielleicht sogar wegen dem Alkohol, je nachdem, was es für Frauen waren, für Mädchen damals in dem Alter. Das hat nicht so funktioniert und ich hatte aber auch immer einen gewissen Respekt vor der Frau. Bin immer sehr zaghaft damit umgegangen, eine Beziehung aufzubauen. Das hat dann nicht so geklappt. Im Beruf, in der Schule, im Lernen hat das auch gar nicht geklappt. Also ich bin sehr mäßig gewesen in der Ausbildung, aber gleich, es hat dann immer eine Rolle gespielt. Hauptsache etwas trinken.
Hauptsache etwas trinken. 40 Jahre lang hat der Frank versucht, die starken Hemmungen, die er hatte, wenn es darum gegangen ist, sich seinen Mitmenschen anzuvertrauen, mit Hilfe vom Alkohol zu umgehen. Wenn er heute versucht, seine Hemmungen, seine Ängste in den Griff zu bekommen, ohne Alkohol, erzählt er uns später. Was sind die Gründe dafür, dass die Angst so gross werden kann, als am Ende sie Regie führt? Warum schaffen es Kinder im Traum im Teddy «Happy Birthday, mein lieber Bär» zu singen, ohne dabei 1000 Tote von der Peinlichkeit zu sterben? Das
Als nächstes geht nach dem Stefan Eicher und seiner eigenwilligen Interpretation vom Moni-Motter-Lied «Hemmige».
Es gibt Leute, die würden alle wegen mir ein Lied von singen, so wie ich jetzt hier. Es singen um keinen Preis, ne Pütis, ne. Sie hemmige. Sie wären vielleicht gern im Grund genommen frech und denken, das sei ihr ein grosser Pech. Und das lastet auf ne wie ein schwerer Stein, dass sie hemmige. Lade in Stimme. Doch manchmal stinkt's mir aus, sei nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, cool, wenn es gar nicht weh. Das wäre himmig. Man stellt so Mann vor, es anders wäre. Und es käme ein hübsches Mädchen in der Ehre. Jetzt schauen wir doch höchstens ein bisschen auf B.
Warum haben wir eigentlich Hemmungen? Wie entstehen sie? Haben Kinder keine? Auf diese Frage suchen wir jetzt eine Antwort.
Input.
Hätten wir keine Hemmungen, dann würde unsere Welt aus den Fugen geraten. Davon ist die 12-jährige Laura, die mit ihrer Freundin in der Stadt unterwegs ist, fest überzeugt. Wir hätten keinen Respekt mehr voreinander, sagt sie. Trotzdem, angenehm findet sie die Hemmungen nicht immer.
Zum Beispiel, wenn wir in der Schule das so vorsingen, dass es eine Note gibt oder so, dann habe ich Hemmungen. Weil ich nicht so gut singen kann.
Regst du dich dann ab dir selber auf, dass jetzt, oder wird es schon rot? Wie ist es denn überhaupt?
Ich werde einfach nervös, aber ich reg mich nicht an mir auf.
Hast du das Gefühl, die anderen haben das auch, oder bist du quasi die Einzige, die das dann hat?
Nein, die anderen haben das auch.
Reden wir da miteinander drüber?
Ja, schon. Also zum Beispiel meine Kolleginnen unterstützen mich auch, wenn ich vorsingen muss oder so.
Hast du das Gefühl, das ist jetzt etwas, zum Beispiel, wo man, wenn man kleiner ist, weniger hat, als wenn man grösser wird?
Ja, ich glaube schon. Wenn man kleiner ist, dann überlegt man noch nicht so, was die anderen denken.
Wenn man kleiner ist, überlegt man noch nicht so genau, was die anderen von einem denken und hat darum auch weniger Hemmungen. Diese Überlegung können sie voll unterschreiben, sagt die Kinder- und Jugendpsychologin Silvia Schneider.
Die Kinder haben noch nicht so viele Bewertungsprozesse, die dann parallel dazu ablaufen, was wir dann auch in sozialen Situationen dann auch tun. Solche Prozesse wie sieht mich der andere, wie bewertet mich der andere, was denkt der andere wohl, wenn ich das tue, dass das auch etwas ist, was mit dem Lebensalter auch zusammenhängt.
Die wirklich ausgereiften Hemmungen und die soziale Angst, die daraus entstehen, tauchen also erst in der Pubertät auf. Das heisst aber nicht, dass wir, wenn wir ganz klein sind, keine Hemmungen haben. Schon Babys kämpfen bemerkenswerterweise offensichtlich mit Widerstand.
Hemmungen ist etwas, was schon von Geburt an auch existieren kann. Da gibt es auch Studien dazu aus der Entwicklungspsychologie, wo man geschaut hat, ob schon im Babyalter sich Kinder unterscheiden in Bezug auf zum Beispiel neue Situationen, neue Reize, wo man sehr früh schon im Alter von 6, 7 Monaten auch feststellen kann, dass Babys unterschiedlich auf solche neuen Reize reagieren. Verhaltenshemmung ist etwas, was diese Kinder schon zeigen, und zwar das bedeutet, dass sie auf neue Situationen mit Zurückhaltung, Hemmung reagieren und deutlich länger auch brauchen, Anwärmzeiten haben, bis sie sich auf neue Situationen einlassen. Es gibt Kinder, die verlieren das wieder, aber es gibt auch Kinder, die behalten das bei.
Also wenn Sie sagen, das haben schon Kinder, die 6 Monate alt sind, muss ich fast annehmen, das ist etwas biologisch begründet.
Das ist etwas, was biologisch, letztendlich genetisch auch vermittelt wird, was dann natürlich durch Umwelterfahrungen ganz stark moduliert werden kann. Dann kommt es natürlich sehr darauf an, in welche Umwelt kommt dieses Kind, das eine hohe Veranlagung hat. Und dann können sich sehr unterschiedliche Entwicklungswege dann auch daraus ergeben. Aber ganz klar ist dahinter, dass gemeint ist, das ist etwas, was genetisch verursacht ist und was sozusagen dann bei entsprechender Umwelterfahrung dann auch zu Angstkrankheiten führen kann.
Also genetisch verursacht, das heisst, auch wenn die Eltern jetzt quasi eine starke Ausprägung haben von Hemmungen, dass sich dann das genetisch auch aufs Kind überträgt.
Mhm, genau, wobei, da müssen wir natürlich immer auch gleich sehen, jetzt bin ich dann die Psychologin, die auch sieht, wenn ich Eltern habe, die selber sehr gehemmt sind, ist natürlich ein Stück Biologie dabei, die Genetik. Aber ich habe natürlich von klein auf tagtäglich Modellerfahrungen, wo ich sehe, dass meine Eltern in bestimmten Situationen sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, wo sie auch selber nicht vielleicht adäquat mit bestimmten sozialen Situationen umgehen, wo ich auch nicht abgucken kann, wie macht man das eigentlich, wie verhalte ich mich sozial kompetent, wie verhalte ich mich, dass ich solchen Situationen eher nicht aus dem Weg gehe. Das ist natürlich ein Prozess, der auch sehr stark damit reinkommt. Und das ist auch sehr schwierig auseinanderzunehmen. Was ist Umwelt, was ist Genetik?
Jetzt haben Sie gesagt, haben alle Kinder haben eben Hemmungen in dem Sinn. Trotzdem tun es mir als Erwachsene so, dass Kinder sehr viel weniger Hemmungen haben als wir als Erwachsene. Also wenn du denkst an Situationen, wenn ein Kind Happy Birthday, mein lieber Teddybär, ohne dass ihm Schamröte ins Gesicht springt, im Traum vor sich ane johlt, würde ja ein Erwachsener eigentlich nie machen. Der kommt denn das?
Da ist sicher wichtig, dass es eine riesen Bandbreite gibt. Es gibt Kinder, die das nicht machen würden, die nicht in der Tram Happy Birthday losjodeln würden. Das heißt, dass ca. 15% sehr stark gehemmt und zurückhaltend reagieren würden und nicht in der Lage wären, in der Öffentlichkeit groß zu singen. Aber es gibt natürlich auf dem anderen Spektrum dieser Dimension auch Kinder, die ganz ungehemmt sind, die sozusagen da auch bereit sind, das zu machen und da vielleicht eher sogar lernen müssen, adäquates Verhalten in bestimmten Situationen zu zeigen, weil sie gar nicht so wissen, was ist eigentlich sozial angemessenes Verhalten. Und dann kommt es natürlich auch im Laufe der Entwicklung hinzu, dass Kinder auch soziale Normen erst lernen müssen. Das ist nicht etwas, was wir von Geburt an mitbringen, sondern das ist ja dann auch die Sozialisation, die Kinder erfahren. Und das erklärt, weshalb Kinder dann durchaus auch Dinge tun, die man als Erwachsener nicht mehr tut, weil sie diese soziale Norm noch nicht erlernt haben.
Als sie unsere sozialen Normen noch nicht kennen, noch nicht genau wissen, was höflich ist und was nicht, führt also dazu, dass die meisten Kinder weniger Hemmungen haben als Erwachsene. In der Pubertät ändert sich denn das aber. Und zwar, weil das Hirn auf der Ebene des Bewusstseins gleich viel leisten kann wie das von einem Erwachsenen. Das heisst, man kann zum Beispiel ein Lied singen und gleichzeitig überlegen, wie man dabei ankommt. Kann etwas sagen und gleichzeitig überlegen, ob das echt stumpfsinnig ist. Kein Wunder also, ist die Pubertät auch die Zeit, wo starke soziale Hemmungen, die sogenannte soziale Angst, zum Vorschein kommt, akut wird. Die starken Angstgefühle haben auch die Jugendlichen, die Eltern haben, die selber ohne soziale Angst durchs Leben gehen. Wie aber erkennt die Kinder- und Jugendpsychologin Silvia Schneider, ob ein Jugendlicher an dieser ausgeprägten Form von diesen inneren Widerstand, diesen starken sozialen Hemmungen leidet?
Dafür gibt es mehr oder weniger klare Kriterien, Definitionen, was ist eine soziale Angstkrankheit. Und im Prinzip ist das wichtigste Kriterium dabei, in dem Moment, wo die soziale Angst mein Leben bestimmt, dass ich deswegen nicht mehr in die Schule gehen kann, dass ich deswegen nicht mehr mit anderen Kindern, außer mit vielleicht ganz, ganz eng Vertrauten, die ich schon ewig kenne, mit anderen Kindern nicht mehr in Kontakt trete, dann heißt es, mein Leben ist davon beeinträchtigt und die Entwicklung eines Kindes ist gefährdet. Gefährdet auch, was nämlich oft unterschätzt wird. Und ich denke, die soziale Angst, die sehr früh beginnt, wird oft unterschätzt. Wir haben oft Jugendliche gesehen, die so massive Ängste haben und so isoliert waren, dass sie einfach auch sehr, sehr suizidgefährdet sind, weil die natürlich aufgrund dieser Isolation kein Austausch mehr mit anderen möglich ist, gar nicht mehr wissen, wie komme ich überhaupt noch in Kontakt mit der Welt da draußen. Und das ist natürlich dann eine sehr bedrohliche Situation. Und was wir einfach merken, dass diese Jugendlichen aufgrund, dass diese soziale Angst nicht früh genug erkannt wurde, haben die natürlich dadurch, dass sie vermieden haben, ständig keine sozialen Verhaltensweisen gelernt. Sie haben nicht gelernt, wie gehe ich auf jemanden zu? Wie mache ich das auf einer Party, ein Mädchen ansprechen? Wie mache ich das irgendwie nach einem Zug zu fragen oder sowas? Und das sind ja ganz wichtige Entwicklungsaufgaben in dieser Lebensphase. Wenn das dazu führt, dass diese Kinder wirklich ein Stück weit aus dem Leben sich verabschieden, raustreten, haben sie mit der Zeit enorme Defizite aufgebaut, die ganz schwer aufzuholen sind später.
Defizite, die dazu führen, als Erwachsene anwachsen, die von ihrer Angst gesteuert sind, nicht die Sachen machen können, die sie eigentlich gerne machen würden. Als soziale Ängste von den Eltern häufig nicht wahrgenommen werden, hat auch damit zu tun, dass psychische Probleme in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabu sind.
Sie werden es immer erleben, dass niemand gerne über irgendwelche psychischen Auffälligkeiten spricht im Vergleich zu irgendeiner körperlichen Erkrankung. Ein Kind, das Diabetes hat, da wird die Mutter drüber erzählen, aber ein Kind, das irgendwie massive Ängste hat und deswegen in der Schule nicht so gut mitkommt, das wird man schon weniger gerne erzählen. Dieses nicht darüber sprechen können, auch nicht sagen können, mein Kind muss das jetzt irgendwie üben oder sowas, um dadurch auch das Kind zu befördern, dass es vielleicht das los wird, das ist eigentlich in der Gesellschaft nicht sehr toleriert. Und das trägt sicher dazu bei, dass es nicht weniger wird.
Nicht weniger wird es. Die soziale Angst ist bei den Kindern nämlich am Zunehmen. Wie man die soziale Angst wieder los wird, hören wir dann später. Tatsache ist, sagt Silvia Schneider, als Mädchen und dann auch Frauen viel häufiger unter diesen sozialen Ängsten leiden als Männer. Und das sei kein Zufall.
Also ein Grund, wie ich mir das erkläre, ist, dass es was mit zu tun hat, dass an Mädchen und Jungs unterschiedliche Erwartungen auch im Hinblick auf, darf man Emotionen, darf man Angst äußern, dass sicher bei Mädchen das eher geduldet wird, dass es auch eher noch immer so ist, dass auch in sozialen Interaktionen, wenn ein Mädchen ruhig da sitzt, das eher toleriert wird als ein Junge. Von den Eltern natürlich auch viel mehr aktives und zupackendes Verhalten bei Jungen gefördert wird. Das wissen wir auch aus entwicklungspsychologischen Forschungsarbeiten zu Geschlechterunterschieden. Das fängt schon sehr früh an. Ein Baby, das gewickelt wird, man weiß, dass mit einem Jungen mehr motorisch auf dem Wickeltisch dann agiert wird als mit einem Mädchen. Das ist uns allen nicht so bewusst, aber es sind Prozesse, die stattfinden. Und das sind natürlich viele kleine, subtile Prozesse, die dann auch unterschiedliches Verhalten in sozialen Situationen mitbedingen können.
Das heisst unterm Strich auch, dass man wieder Mädchen zu viel einfach wie denkt, ja, Mädchen sind schücher und darum sieht man es nicht.
Es wird auch nicht so erwartet, es passt, muss auch zu ihrer Rolle gar nicht so dazugehören. Da würde jetzt niemand großartig erstaunt sein, während wenn ein Junge ein solches Verhalten zeigt, sowas vielleicht dann eher die Eltern auch beunruhigt und dann eher vielleicht auch versucht wird, da mehr zu pushen und das Mädchen weniger gepusht wird. Und dann haben sie das über mehrere Jahre hinweg, dann gibt es Unterschiede irgendwann mal, ne?
Als Männer und Frauen unterschiedlich stark Hemmungen haben, davon ist auch die 68-jährige Frau, die ihr Leben lang als Werklehrerin geschafft hat, überzeugt. Auf der Strasse hat sie uns erzählt, dass in gewissen Situationen ihr Selbstbewusstsein so klein ist, als sie stark gehemmt ist. Häufig, aber lang nicht immer, geht nämlich ein kleines Selbstbewusstsein Hand in Hand mit Hemmungen.
An gewissen Orten habe ich schon Hemmungen. Wenn ich zum Beispiel bessere Kreise verkehren oder so, dann habe ich Hemmungen, weil ich dann das Gefühl habe, ja, was bedeutet schon meine Meinung, oder?
Und sagen Sie denn Ihre Meinung in diesen sogenannten besseren Kreisen?
Ja, ich gebe schon meine Meinung kund. Aber es braucht doch eine grosse Hemmschwelle zu überwinden. Es ist einfach eine grosse Barriere da. Und vor allem, wenn noch Männer rum sind, oder? Die dann vielleicht denken, ja, was hätte die ältere Frau schon zu sagen, oder?
Was denken Sie, Kunter? Sie sind jetzt gerade Stichwort Männer ansprechen. Liegt das an den Männern? Haben Sie das früher auch schon gehabt? Oder woran denken Sie, liegt das?
Ja, das ist natürlich so. In meiner Generation haben die Männer einfach schon ein grösseres Ansehen und einfach ihre Meinung gehalten. Und die Frauen sind da ein bisschen unten durchgegangen.
Haben Sie das Gefühl, alle Menschen haben Hemmungen? Also vielleicht jetzt die Männer, die Sie sagen, die dann die Beine dazu führen, dass sie das Gefühl haben, soll ich es jetzt sagen oder nicht, dass die dann auch vielleicht an mich über den eigenen Schatten müssen kumpen?
Also bei den Männern habe ich nicht das Gefühl, dass sie das zurückbehalten, sondern was ihnen in den Sinn kommt, das sagen sie auch.
Also eine geringere Hemmschwelle?
Ja, ist dann gleich, wie es rauskommt, oder? Sie denken dann nicht an die Nachfolge oder an das Gegenüber, wie das könnte ankommen, was eine Frau eher macht. Und denkt, ja, wie kommt ich das an, wenn ich das sage, oder?
Haben Sie das Gefühl, das verändert sich, das Gefühl der Hemmungen im Laufe der Lebensjahre auch?
Also vielleicht kann man schon durch die Lebensreife kann man da ein bisschen mehr, durch Erfahrung kann man da ein bisschen mehr die Hemmschwelle abnehmen. Weil man das Gefühl hat, man hat es erlebt oder durchgestanden und dann hat man auch etwas zu sagen dazu.
Mit der Lebenserfahrung lernen, die Hemmschwelle oben abnehmen. Vorausgesetzt eben, es handelt sich nicht um eine schwere Angststörung, sondern nur um die Hemmungen, die alle Menschen kennen. Also auch die Männer, auch wenn sie vielleicht nicht so gern offen und dann erst noch auf der Strasse darüber reden, dann über Gefühle reden und das lässt sich anhand von aktuellen Studien belegen, tut man immer noch nicht so hemmungslos.
Hemmungen? Ja gut, gewisse Hemmungen hat jeder, oder?
Und was für Hemmungen zum Beispiel jetzt bei dir?
Ja, ich meine, wenn du mit einer Frau ein Date hast, dann weisst du nie, wen kann ich jetzt zugreifen, wen kann ich sie schnappen und wen nicht. Ich meine, du gehst ein bisschen bist halt ein bisschen vorsichtig, ist ein bisschen hemmiger teilweise, oder? Je nachdem, je besser es dir gefällt, desto mehr Hemmungen hast.
Und wie äußert sich denn das? Kriegt man denn da irgendeine schweissige Hand oder einen roten Kopf oder verschlägt sie einem die Stimme?
Nein, ich rede dann vielleicht ein bisschen undeutlich oder man wird ein bisschen nervös und dann, man kommt vielleicht ein bisschen stocken, je nachdem.
Nervt man sich dann in dem Moment drüber, wenn man das spürt, dass man jetzt ein bisschen undeutlich redet?
Ja, so undeutlich reden, das nervt, ja. Aber sonst eigentlich nicht. Ich meine, das ist normal, man gewöhnt sich da. Man weiss dann, die ist vielleicht interessant. Und dann dementsprechend.
Also ist für dich so ein Gradmesser, wenn du merkst, jetzt kommen die Hemmungen, dann ist das Gegenüber interessant?
Ja, nein, es ist schon ein bisschen Gradmesser, ja, weil du weißt dann schon, ich meine, okay, jetzt ist es wirklich so, also je attraktiver oder je interessanter du bist, desto mehr Hemmungen hat man, weil desto mehr steht am Spiel, das ist ganz klar, oder? Und dementsprechend schon Gradmesser.
Also auch die Angst vor dem Versagen, denn, wo sich die Finger zu verbrennen, die hinten dran steht?
Ja, ich meine, wenn mir jemand wirklich gefällt, dann wird schon nicht verlieren, oder?
Hemmungen hängen also ganz stark mit der Angst zu versagen zusammen. Haben viel mit unserem Streben nach Perfektionismus zu tun. Wie man hier wieder rauskommt und wie es ist, sich nach 40 Jahren Alkoholismus seinen eigenen Widerstand, seinen Hemmungen zu stellen, nach Fix You von Coldplay. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse?
Eigentlich würde man schon gerne ein Lied vorsingen oder einen schlauen Vortrag halten. Eigentlich, wenn man keine Hemmungen hat. Wenn nicht irgendwo im Kopf etwas sagen würde, ui, das könnte auch ins Auge gehen. Weißt du, wie peinlich? Alle von uns haben die inneren Widerstände, die Hemmungen heissen. Solange sie nicht zu stark sind, kann man aber lernen, mit ihnen umzugehen. Davon ist die angehende Anwältin, die wir auf der Strasse angetroffen haben, fest überzeugt.
In der Schule bin ich teilweise fast aus den Socken gekippt, wenn ich etwas vortragen musste, weil ich so nervös war, dass dann irgendwie ein Blutkreislauf nicht mitgemacht hat, dass ich wirklich einmal fast ohnmächtig geworden. Und das habe ich dann irgendwie abgelegt. Und dann, je mehr man das macht, je öfter man es macht, je besser die Resonanz auch ist, wie man es macht, man weiss ja das meistens gar nicht, bevor man es das erste Mal gemacht hat, desto sicherer wird man und desto weniger Hemmungen hat man, so etwas zu machen.
Das heisst, man kann die austricksen, die Hemmungen, indem man sich einfach in die Situationen, wo man eigentlich so ein bisschen wie Angst machen, hineinbegibt.
Auf jeden Fall. Also ich habe sowieso die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich eine Situation positiv vorstellt, also auch wenn man selbst brutal schissen davon und nicht genau weiss, wie es ist, dass man sich einfach vorstellt, also es gibt ja die Leute, die sagen, man müsse sich alle in Unterhosen vorstellen, das finde ich absoluter Blödsinn. Aber dass man sich vorstellt, dass die Leute einem alle anlächeln und einem interessiert zuhören, wenn man sich das einfach vorstellt vorher, dann kommt man mit einem ganz anderen Bauchgefühl in die Situation hinein. Also man kann sicher trainieren und lernen und Erfahrungen sammeln, die einem dann helfen, dass man das dann noch das nächste Mal nicht mehr so hat.
Einfach machen, sich den Situationen, die die Hemmungen erzeugen, stellen. Das Rezept, das Muster, passt für 90% von uns. Für die Menschen nämlich, die ganz normale, urmenschliche Widerstände haben. Den anderen 10% aber, die im Laufe ihres Lebens an starken sozialen Hemmungen, der sozialen Angst leiden, nützt das Rezept vom einfach ausprobieren und sich vorstellen, die anderen seien einem alle positiv gestimmt, nicht. Jeder Zehnte von uns hat nämlich so starke Hemmungen, als er oder sie gelähmt ist. Die Angst, die anderen könnten einen blöd finden, ist zu gross. Die Menschen kommen beruflich nicht mehr weiter, schotten sich häufig auch im Privaten von ihren Mitmenschen ab, sind sozial isoliert. Sie leiden an der sozialen Angst. Der Psychologe Jürgen Margraf kennt viele von ihnen, die zu ihm in Verhaltenstherapie kommen. Und, sagt er, auch diese Menschen haben sich ihre Rezepte, ihre Muster zurechtgelegt, wie sie mit ihrer übergroßen sozialen Angst können umgehen.
Es gibt eine ganze Reihe von Mustern, um mit diesen Hemmungen umzugehen. Eine erste Variante ist, dass man sich selbst in die Tasche lügt, dass man sich selbst was vormacht. Gerade bei Menschen mit sozialen Ängsten ist das recht häufig, dass sie sagen, ach, in Wirklichkeit mache ich mir ja gar nichts draus. Ich muss ja vielleicht nicht auf dieses Fest gehen oder an diese Veranstaltung oder zu dieser Gelegenheit. Bleib vielleicht auch lieber zu Hause und lese ein gutes Buch oder so etwas. In Wirklichkeit aber ist es ihre Angst, die da Regie führt. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass sie sich sagen, ich bin halt so, da kann man nichts machen. Aber eigentlich haben sie Angst davor, sich zu ändern. Sie würden sich gerne ändern. Aber sie trauen sich nicht, das in Angriff zu nehmen. Eine dritte Variante, die sehr, sehr viele Leute wählen, ist, dass sie sich betont, cool und locker geben und bloß die Angst nicht zugeben. Es ist auch nicht so leicht, Ängste zuzugeben, und es ist nicht so, dass sie immer dafür belohnt werden. Wenn Sie Walt Disney oder Hollywood-Filme sehen, könnten Sie die Meinung haben, man muss es vielleicht einfach manchmal mal sagen und dann wird alles gut und sind alle nett zu einem. In Wirklichkeit ist das tatsächlich nicht immer der Fall. Angst wird oft mit Schwäche assoziiert und Menschen sind leider so, dass wir, wenn sie Schwäche wahrnehmen, sie gelegentlich sich eher zu Aggressionen ermutigt fühlen.
Ist es häufiger so, dass anhand von Hilfsmitteln wie beispielsweise Alkohol, und man sagt enthemmt, dass dann starke Hemmungen der Grund sind, dass man dann eigentlich Alkoholiker wird beispielsweise und man über irgendwelche Hilfsleistungen versucht, das überzukommen?
Ja, also es gibt den Versuch der Selbstbehandlung, es gibt den Versuch der Selbstmedikation und auch den der Fremdmedikation. Es gibt einen klaren Geschlechtsunterschied. Männer sind sehr viel gefährdeter, sich selbst mit Alkohol zu behandeln als Frauen. Frauen hingegen sind sehr viel gefährdeter, von anderen mit abhängig machenden Medikamenten behandelt zu werden. Und von daher ist dann kein Wunder, dass Alkoholismus ein größeres Männer- und Medikamentenabhängigkeit ein größeres Frauenproblem ist.
Einer von diesen Männern, die versuchen, ihre starken sozialen Hemmungen mit Alkohol loszuwerden, ist der Frank. Mit 12 hat er angefangen zu trinken, heute ist er 54. Der Alkohol hat den sympathischen Mann, der nicht aussieht, als hätte er starke Hemmungen, 40 Jahre lang im Griff gehabt. Im Verborgenen hat er alles in sich hineingeschüttet. Es sei ein Wunder, als er noch lebe, sagt der Familienpapi. Der Alkohol hat ihm nach aussen ein scheinbar normales Leben mit Job und Familie ermöglicht. Erst vor ein paar Jahren hat er sich nach einem wiederholten Zusammenbruch seine Hemmungen gestellt. Müssen stellen. Sein Körper hat Alarm geschlagen.
Ich konnte mir ein anderes Leben überhaupt nicht vorstellen, geschweige denn ohne irgendwelche Mittelchen oder Alkohol, die einen ein bisschen fröhlich machen. Ich habe dann in der Therapie gemerkt, dass es hat sich so eine Persönlichkeit herauskristallisiert, dass eben der Frank, den ich immer zugedeckt habe, der ist nach 40 Jahren dann wieder zum Vorschein gekommen und ich habe gemerkt, hey, ich bin etwas wert, ich kann etwas, ich kann mich auch abgrenzen, wenn von mir zu viel gefordert wird. Und in der Therapie habe ich irgendwann den Moment gehabt, das ist kein Blitzmoment, jetzt merke ich etwas, sondern das geht einige Wochen, einige Monate.
Nachdem sich bewusst werden, dass sie durchaus jemand wert sind, wenn es dann darum gegangen ist, ohne den Alkohol wieder auf andere Menschen zuzugehen, haben sie dann wie sich Sachen vorgestellt oder so kleine wie Krücken mit auf den Weg gekriegt, damit man dann das kann aushalten kann, dass er vorher so schwer war, es auszuhalten? Oder haben sie dann die Widerstände gar nicht mehr gespürt?
Doch, ich denke, das ist ein großer Lernprozess. Ich stecke da immer noch drin. Mein Problem, so wie ich es heute sehe, war vor allen Dingen, dass ich abgrenzen, das Nein sagen können. Ich konnte früher nicht Nein sagen. Ich konnte mir nicht vorstellen, Nein zu sagen. Das kann ich nicht, schon gar nicht, das kann ich nicht, das zugeben. Das war schon eine große Überwindung, wenn ich das mal überhaupt gemacht habe.
Das Mitteilen von sich selber anderen Menschen, das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja so schwierig gewesen,
ja.
Auch weil sie von den Eltern jetzt vielleicht das nötige Verständnis oder Zuneigung gekriegt haben. Ist das jetzt einfacher?
Es kostet mich immer noch Überwindung. Es wird mich wahrscheinlich das Leben lang Überwindung kosten, mich mitzuteilen den anderen Menschen. Es sind für mich zwei Seiten. Im Beruf habe ich, wenn ich fachlich gefragt werde, habe ich absolut keine Schwierigkeit, keine Hemmung, irgendwie etwas zu erklären, mich mitzuteilen. Wenn ich aber privat von mir selbst etwas preisgeben muss, dann braucht es immer sehr große Überwindung. Ja. Ich mache es, ja. Ich muss es mir vornehmen. Es gibt sogar manchmal Tränen, ja, aber ich mache es. Es ist nicht einfach.
Wenn es denn draus ist, was ist denn das für ein Gefühl?
Das ist ganz sicher ein Gefühl der Erleichterung. Und ich habe, wenn ich so kurz zurückdenke, noch nie erlebt, dass mein Gesprächspartner, meine Ehefrau oder eins von den Kindern, ja, oder sonst jemand, dass die mir den Kopf abgerissen haben. Oder ich habe eher Verständnis erfahren dafür. Ja.
Und erstaunt Sie das denn, ewig?
Erstaunt mich. Erstaunt mich im Moment dann immer noch, ja. Doch, es erstaunt mich immer noch. Von dem her, es ist ein langer Weg, es ist eine große Aufgabe.
Ein langer Weg, eine grosse Aufgabe, weil sich Menschen mit ganz starken sozialen Ängsten, wie sie zum Beispiel der Frank hatte, viele irrationale Gedanken machen. Irrationale Gedanken, wie es der Frank zum Beispiel gemeint hat, die anderen könnten sich von ihm abwenden, wenn er Nein sagt oder zugibt, als er etwas nicht kann. Das irrationale Denken, die irrationale Einstellung auszulöschen und damit den Weg aus der Angst herauszubahnen, ist die Aufgabe vom Verhaltenspsychologen Jürgen Margraf. Eine schwierige Aufgabe, wenn er sagt.
Menschen mit überzogenen sozialen Hemmungen haben meistens irrationale, übertriebene Vorstellungen davon, was man können muss oder was man nicht darf und so weiter. Meistens gibt es einen Perfektionismus, der oft auch sich auf andere Menschen richtet, aber ganz besonders auf einen selber. Andere dürfen vielleicht auch mal einen Fehler machen oder sich mal versprechen. Ich selber muss zu 100% korrekt sein.
Der Grundstein von diesem schädlichen Perfektionismus würde häufig von den Älteren gelegt, sagt Jürgen Margraf.
Wir finden bei den Menschen, bei denen die Hemmungen übertrieben sind, ein bemerkenswertes Muster, dass nämlich die Eltern sehr viel Wert gelegt haben auf die Meinung anderer Menschen einerseits und gleichzeitig aber doch sehr weitgehend, manchmal sogar fast vollkommen verhindert haben, dass die Kinder mit diesen anderen Menschen Kontakt aufnehmen. Und dann können sie gar nicht ausprobieren, was denn nun richtig oder falsch ist oder ankommt oder nicht. Diese Kombination von übertriebener Bewertung der Meinung anderer und mangelnder Gelegenheit, das auszuprobieren, die ist toxisch, die ist nicht günstig.
Ungünstig, ja sogar giftig. Wenn zum Beispiel die Eltern eine hohe Meinung von den wohlhabenden Nachbarn haben und dem Kind darum verbieten, einem Nachbarn ein Stück vom halb verkohlten, selber backenen Kuchen über den Gartenhack zu geben. Obwohl sich der vielleicht darüber würde freuen. Die Jugendlichen und später die Erwachsenen haben dann noch falsche Vorstellungen davon, auf was es ankommt und was nicht. Sie probieren nicht aus, es sei denn, sie sind 100% sicher, dass nichts schief gehen kann. So lähmen sie sich, schließen sich ein in ein Gefängnis von der Angst. Kein Wunder führt der Weg aus dieser Angst raus, nur über die Erfahrung, dass es völlig okay ist, nicht perfekt zu sein, eben Fehler zu machen.
Ich hatte mal einen Patienten, der sehr, sehr kontrolliert war, ein hoher kommunaler Beamter, sehr konservativ, picobello angezogen, sehr, sehr perfektionistisch, auch sehr intelligent, eigentlich auch sehr erfolgreich, aber durch seine soziale Angst daran gehindert, jetzt weiterzukommen in seinem Beruf und auch daran gehindert, in Situationen klarzukommen, wo eigentlich von seiner Intelligenz her ihm ganz deutlich war, das müsste doch so und so gehen. Wir haben vieles mit ihm gemacht und gemeinsam vieles durchgestanden, aber es gab eine Situation, wo wir ganz klar das Gefühl hatten, er müsste auch mal lernen, Fehler zu machen und auszuhalten. Und er müsste auch vielleicht einmal etwas sehr, sehr für ihn Ungewöhnliches machen. Eine Sache, die er gemacht hat, war dann, er ist zu mir in die Vorlesung gekommen und hat einen Vortrag gehalten. Und in diesem Vortrag hatten wir vereinbart, müsste er sich erstens versprechen, zweitens dann einen Hustenanfall bekommen und eine Minute lang husten. Er hat dann mit Blick auf die Uhr angefangen zu husten, sich rumgedreht und ganz laut so, Entschuldigung, ganz lang. Eine Minute ist unheimlich lang, wenn Sie das mal wirklich machen. Die Studierenden sind 1000 Tode der Sympathie mit ihm gestorben. Und er hat am Ende dann sich wieder rumgedreht, ganz normal weitergeredet und war nachher so stolz auf sich, dass er das einfach machen konnte. Ich hatte ihn allerdings vorher aufschreiben lassen, was passieren würde, auch wie die Studierenden seine Leistung beurteilen würden. Und dann konnten wir ihn nachher damit konfrontieren, dass diese Vorhersagen alle katastrophisierend waren und in Wirklichkeit das überhaupt nicht so gekommen ist, sondern im Gegenteil, sie waren ganz, ganz positiv.
Mut zum Fehlermachen, im eigenen Perfektionismus einen Schutt geben und davon ausgehen, dass einem die anderen generell wohlgesinnt sind. Nur so können wir die viel zu starken Hemmungen, eben die sozialen Ängste, loswerden. Schwierig aber wird es, sagt der Psychologe, wenn die Leidensgeschichte schon lang ist und sich bei den Patienten Muster eingeschlichen haben.
Ein konkretes Beispiel sind sogenannte Sicherheitssignale. Ich fühle mich sicher, wenn ich bestimmte Dinge tue. Und das muss gar nicht in Wirklichkeit so sein, aber ich selber fühle mich sicherer, wenn ich zum Beispiel einen Talisman mitnehme, wenn ich zum Beispiel bestimmte Kleider anziehe, wenn ich zum Beispiel, wenn ich in einen Raum gehe, immer erst bestimmte Dinge tue. Das sind sogenannte Sicherheitssignale. Ein ganz konkretes, ich fahre Fahrstuhl, ich möchte nicht, dass andere Menschen sehen, wie unsicher ich bin und dass ich vor lauter Angst auch schwitze, also presse ich die Arme an den Leib, damit die bloß nicht sehen, dass ich möglicherweise Schweißflecken darunter habe. Das bewirkt aber, dass ich eine sehr wenig lockere Haltung einnehme und in Wirklichkeit verstärkt es eigentlich das, was ich nicht möchte. Der andere findet, er steht komisch verkrampft da. Ich selber, dadurch, dass ich die ganze Zeit aktiv versuche, etwas zu verbergen, bin die ganze Zeit damit beschäftigt, dass ich da nicht locker bin. Ich kann überhaupt nicht vergessen, das ist eigentlich eine nette Situation und ich kann auch nett einfach mal guten Tag sagen zu der anderen Person. Das kann ich jetzt nicht, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, dass die Katastrophe nicht passiert. Das sind Sicherheitssignale. Und die Leute haben das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann bin ich völlig schutzlos und trauen sich nicht, davon zu lassen. Es ist manchmal gar nicht bewusst, dann muss man daran arbeiten, dass es bewusst gemacht wird und dann muss man daran arbeiten, dass die Betroffenen sich trauen, auch mal davon wirklich Abschied zu nehmen und das ist manchmal sehr, sehr schwer. Wenn man das Gefühl hat, das hat mir geholfen zu überleben und jetzt soll ich darauf verzichten.
Das Sicherheitssignal von Frank war der Alkohol. Auf ihn verzichten kommt einer Herkulesarbeit gleich. 40 Jahre lang hat der Frank mit Hilfe vom Alkohol seine starken Hemmungen, damit seine Selbstzweifel zudeckt. Auch wenn es ihm nicht einfach fällt, ist er aber ungeheuer froh, dass er sich an die Arbeit gemacht hat, vom Alkohol loszukommen. Und heute ist er fest davon überzeugt, dass man die soziale Angst bezwingen kann.
Wenn ich vor Situationen, denen ich immer wieder begegne, wenn ich da feste Angst verspüre, und ich möchte daran etwas ändern, dann ist die Möglichkeit da. Aber ich glaube, dass wirklich die Überzeugung, der Wille, ich will da etwas dran ändern, so geht es nicht mehr weiter, es mag mich, das bringt mich irgendwann einmal ins Grab oder so, dann gibt es Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, daran zu arbeiten, das zu verändern.
Vorausgesetzt, man hat den Wille und Mut dazu und sucht sich professionelle Hilfe. Der Weg, seine soziale Ängste loszuwerden, ist nicht einfach. Seine Muster über Bord zu werfen, gegen so viel Irrationales ankämpfen, kein Zuckerschlecken. Aber, und das ist die gute Nachricht, auch wenn jeder Zehnte von uns im Laufe von seinem Leben an so massiven Angststörungen, an übergroßen sozialen Hemmungen leidet, die soziale Angst ist die psychische Krankheit, die sich am besten von allen psychischen Krankheiten heilen lässt.
Input Podcast auf DRS3.